toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen, vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein kurzes Vorwort vor dem langen Interview mit Daniel Masur, das wir am Dienstag bereits aufgenommen haben und das seit Dienstag bereits zugänglich ist, in ganzer Länge für alle Unterstützer bei Patreon unter www.patreon.com/advantagepodcast. Wir haben es aufgenommen nach 2 Turniersiegen und einem Halbfinale auf Future-Ebene. Ihr wisst das, Daniel Masur kämpft sich nach Handgelenksverletzung zurück, hat tolle Ergebnisse und wir haben es aufgenommen vor dem Start des Heimturniers in Oberharing bei München. Und heute am Donnerstag ist er in der zweiten Runde ausgeschieden. Dementsprechend haben wir darüber natürlich nicht geredet, da wir das am Dienstag aufgenommen haben. Das wollte ich euch noch kurz zurufen. Ihr hört jetzt hier den freien Teil, knapp 50 Minuten mit Daniel Masur. Hinter der Paywall bei Patreon könnt ihr dann das ganze Interview hören, so wie alle, ja, mittlerweile über 100 Interviews mit Tennisprofis, Trainern und Funktionären. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ihr wisst das ja, 3 lange Interviews im Monat plus Sonderfolgen von vor Ort, wie vor 2 Wochen 4 Folgen oder sogar 5 Folgen vom Davis Cup in Tatabánya. Und jetzt viel Spaß mit Daniel Masur. Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 113. Nach einer Woche voller Sonderfolgen aus Tatabánya in Ungarn vom Davis Cup haben wir jetzt ein paar Tage gewartet, bis Daniel Masur Zeit für mich hatte, aber aus erfolgreichen Gründen. Nach 2 Future-Titeln ist er in der zurückliegenden Woche ins Halbfinale eingezogen, zudem im Doppel das Finale erreicht. Das heißt, 2 Titel dieses Jahr schon und ein Halbfinale im Einzel. So kann das Jahr losgehen. Ich sag hallo, Daniel Masur, grüße dich.
Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder hier bei dir am Start sein darf.
Ja, danke, dass du der Einladung wieder gefolgt bist. Ich hatte nochmal nachgeschaut. Die Stammhörerinnen wissen das bestimmt. Folge 23, 48 und 60 warst du zu Gast. Im November 21 allerdings das letzte Mal. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon geklärt, dass das sich nicht so lange angefühlt hat, aber die Zeit fliegt. Wer da nochmal reinhören möchte, Folge 23 vor allem ein Karriereinterview, wo es um die Person Daniel Masur geht, seinen Werdegang und den Weg zum Tennisprofi. Folge 48 und 60 waren spezifischer auf bestimmte Themen gedreht. Und heute wollen wir auch natürlich über deine aktuelle Situation sprechen. Ganz kurz zusammengefasst, 29 Jahre alt, Career High, Platz 154 im Jahr 2022. 2021 2 Challenger-Titel geholt im Einzel und sich erstmalig fürs Wimbledon-Hauptfeld qualifiziert. Danach länger verletzt gewesen, darüber werden wir auch reden, dann wieder zurückgekommen und jetzt halt super in das Jahr gestartet. Daniel, wir fangen mal körperlich an. Du hattest eine längere Verletzungspause. Viele Top-Spieler in der ATP-Weltrangliste haben gezeigt, dass es sehr, sehr lange dauert, bis man sich wieder von Verletzungen erholt. Wieder anfangen, Profi-Tennis zu spielen, das ist das eine. Auf sein Level wieder zurückzukehren, das ist das andere. Würdest du mir da zustimmen? Und bist du wieder vom Spielerischen her schon der Daniel Masur, der sich damals für Wimbledon qualifiziert hat?
So viele Fragen direkt, also so lange ausgeführt. Erstmal muss ich kurz dich berichtigen. Und zwar war mein Career High im Einzel bei ungefähr 180. Wollte es nur kurz anmerken, ich glaube 150 war mal im Doppel, aber bei ATP-Seite wird manchmal das Highest Ranking direkt angezeigt, yes. Deswegen ist auch kein Vorwurf an dich, nur ich wollte mich jetzt nicht mit etwas rühmen, was halt nicht stimmt und es einfach so stehen lassen. Ja, also 150 war ich leider noch nicht, aber 180. Und
den Teppich auch auf, du hast vollkommen recht, es hat die Doppelseite zuerst angezeigt.
Ja klar, habe ich recht. Ja, auf jeden Fall haben wir Ende November gesprochen Das war dann, wenn ich mich recht entsinne, nach meinem letzten Challenger-Sieg in
Richtig.
Eckental in der Nähe von Nürnberg. Und jetzt reden wir 2 Jahre später nach zwei Future-Siegen, was sich natürlich jetzt nicht so anhört, als wenn jetzt irgendwie die Karriereleiter rasch nach oben geklettert wurde. Aber ja, so hat jede Karriere seine eigenen Abbiegungen und ja, eigenen Insights und Stories. Und deswegen sind wir ja hier, um vielleicht auch
Richtig.
darüber kurz zu sprechen. Ich hatte mich nämlich ja sehr, sehr am Ende der Saison 2022 am linken Handgelenk verletzt. Was auf den ersten ja, Blick bisschen komisch ist, dass man sich als Rechtshänder am linken Handgelenk verletzt, aber tatsächlich ist es ja eine Sache, die häufiger bei Beidhändern auftritt, weil die linke Hand natürlich bei der Rückhand sehr, sehr viel unterstützt. Und ja, da ist bei mir beim Diskus halt ein kleiner Einriss entstanden. Und ich hatte in dem Fall das Glück, dass das Ganze ohne Operation ging und wir es konservativ ausheilen lassen konnten. Aber es war mit dann doch 3, 3,5 Monaten Ausfallzeit meine erste richtige Verletzung, die jetzt wirklich mich auch mal ja, ein bisschen länger gebencht hat, als ich das über die letzten 15 Jahre, sage ich mal, die ich den Sport schon mache, gewohnt bin. Und deswegen eine neue Situation. Und genau in der Zeit dann halt auch viele Punkte verloren, wie es dann halt so ist. Und direkt dann aus der Verletzung raus mit einem schon anderen Ranking, also ich sage jetzt mal eher Richtung 350, 400 gestartet das Jahr, als ich aufgehört habe. Das war aber halt bei 180, 190. Und ja, so schnell kann es halt leider gehen im Tennis, in beide Richtungen. Aber insgesamt, ja, war es, ich will nicht sagen eine gute Erfahrung, aber ich würde sagen, dass ich jetzt nicht sehr gelitten habe in der Zeit grundsätzlich und ja, natürlich auch jetzt wieder auf einem ganz guten Weg bin.
Du bist ja sowieso, du wirkst zumindest immer sehr aufgeräumt und hast ja auch dein Studium und deine Familie und deine Freundin und so, wo du sicherlich genug zu tun hast, wenn du mal verletzt bist. Meine Frage zielte natürlich auch auf die gefühlte Form hin, ne? Mit Selbstvertrauen jetzt nach den vielen Siegen, mit Selbstvertrauen, du weißt das viel besser als ich, spielt es sich auch immer ein bisschen einfacher und stärker auch. Aber das eine ist ja diese gefühlte Form, das andere ist, was du jetzt auch schon anklingen hast lassen, so die das Ranking-Leben. Ich habe eben auch nochmal, vielleicht korrigierst du mich wieder, aber ich habe dich auch nochmal in dem ATP Live-Ranking gesucht. Und da bist du jetzt tagesaktuell sogar auf 392 geflogen. Korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber weil vom letzten Jahr ein Challenger-Halbfinale da noch drin war oder und die Future-Turniere weniger Punkte bekommen oder was ist, warum bist du da jetzt nochmal runtergerasselt?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im letzten Jahr, quasi nach meiner Verletzung, anfangs auch direkt ziemlich gut gespielt habe, einen 25.000er gewonnen habe, jetzt in der Woche
Ah, okay.
15.000er in Oberhaching gewonnen habe. Und dadurch habe ich halt die Punkte, die ich jetzt wieder gemacht habe, quasi nur bestätigt.
Ja, aber auf jeden Fall dieses Live-Ranking zeigt ja auch, du gewinnst Future-Turniere und spielst Halbfinale-Future-Turniere, die geben aber natürlich nicht so viele Punkte, wie du das als arrivierter Challenger-Spieler natürlich schon regelmäßig vor der Verletzung gemacht hast. Wie ist es vom Mindset her? Du holst jetzt zwei Turniersiege, noch ein Halbfinale hinterher und kommst nicht so richtig vom Fleck in der Weltrangliste. Wie geht's dir damit?
Ja, ich sehe es eigentlich ein bisschen anders, muss ich sagen,
Gerne, alles gut.
weil wenn ich mit meiner Ranglistenposition, die jetzt um die 400 ist, beim Challenger starte, dann muss ich in die Quali. Und wenn ich 5 Matches aus der Quali beim Challenger gewinne, dann bin ich im Halbfinale aus der Quali raus und habe bei einem 75.000er, ich glaube, 22 Punkte jetzt, weil sie die Challenger-Punkte dieses Jahr downgegradet haben,
Yes.
was es ja enorm schwer macht, einfach aus der Quali raus, vor allen Dingen, weil sich das Level, finde ich, nicht sehr, sehr groß unterscheidet zwischen vielen Hauptfeldspielern, die gesetzten Top 100 Spieler jetzt mal ausgenommen, und den Leuten, die in der Quali sind. Die Matches sind eigentlich Ja, mehr oder weniger same, same. Weil viele der Leute, die jetzt 350 stehen, vielleicht letztes Jahr 150 standen, und umgekehrt, ja, steht jemand 120, der letztes Jahr noch 300 war. Deswegen ist es natürlich auf der einen Seite Tagesform, auf der anderen Seite bewegt sich das Ranking einfach extrem schnell. Und wenn ich beim 25.000er 5 Matches gewinne, dann habe ich das Turnier gewonnen und habe 25 Punkte. Also kann man das eigentlich gleichsetzen mit dem Halbfinale beim Challenger. Dementsprechend bringt es schon was, wenn man viele Matches gewinnt, auch auf den Future-Turnieren. Man muss natürlich weit spielen, ja. Wenn ich jetzt Halbfinale beim 15.000er verliere, das sind 4 Punkte. Ja, das ist halt so, wie ich das letztes Jahr oft getan habe, bei den Challengern durch die Quali fürs Hauptfeld qualifiziert und dann verloren. Das sind halt 4, 5 Punkte in dem Ranking-Bereich, wo ich jetzt bin und wo ich mich dann auch hin verbessern möchte, da bringt es dann halt nicht ganz so viel. Und dementsprechend ist es immer eine Frage der Sichtweise und auch der Startposition, ob man beim Challenger halt im Hauptfeld startet oder in der Quali, weil durch die Quali muss man einfach 2 Matches noch mehr gewinnen, um die quasi gleiche Anzahl an Punkten zu bekommen, wie wenn man beim Future sehr weit spielt oder das Turnier gewinnt. Deswegen finde ich nicht, dass mir die Punkte jetzt keinen Bonus in der Rangliste geben, weil das liegt jetzt wirklich nur daran, wie wir vorhin gesagt haben, dass mir die gleichen Punkte durch einen Turniersieg im letzten Jahr jetzt gerade rausgefallen sind. Deswegen
Yes.
trete ich gerade auf der Stelle. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, habe ich natürlich in der Vorbereitung gemacht, weil ich muss ja auch mein Gefühl mit den Fakten ein bisschen untermauern, das Race to Turin ist es, glaube ich. Also die Rangliste, die genommen wird von ich glaube, Mitte November. Von dort an setzen ja alle Punkte auf Null. Und von dem Zeitpunkt an haben ja alle Spieler gleich viel Zeit, um sich fürs Masters, für die ATP Finals zu qualifizieren. Und da bin ich jetzt ja gerade so Top 200. Und wenn du das natürlich jetzt hochrechnest aufs ganze Jahr, wäre es natürlich schon mal eine deutlich bessere Saison als die letzten. Deswegen, es kommt immer so ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an. Ich habe jetzt 44 Punkte. Wir haben Anfang Februar. Das ist für jemanden mit meiner Ausgangslage und so wie die Sachen halt, wie gesagt, durch Verletzungen, dies, das im letzten Jahr gelaufen sind, absolut in Ordnung. Und vor allen Dingen kommt hinzu, dass ich das Ganze nicht mit ein, zwei Matches geschafft habe, bei einem großen Turnier, sondern durch viele, viele Siege, bei zwar kleineren Turnieren, aber Siege helfen einfach enorm, ja, dem Selbstvertrauen, dem Matchgefühl und mir persönlich auch als Spieler, um eine gewisse Form aufzubauen. Da habe ich mich die letzten Jahre auch eher schwerer getan, wenn ich sehr, sehr viel nach oben gespielt habe von der Turnierkategorie her und dann natürlich immer sehr, sehr starke Gegner direkt hatte. Dann gewinnst du mal 2 Matches, verlierst wieder eins, spielst 3 Matches in einer Woche, dann verlierst du wieder zweimal erste Runde, dann spielst du wieder ein gutes Turnier, mit dem Halbfinale gewinnst 3 Matches, verlierst eins und jetzt habe ich halt eine Bilanz von 13-1. Ja, toi, 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 liest sich gut, aber es macht einfach auch was mit deinem Gefühl, wenn du oft einen Matchball machst, oft das entscheidende Break machst, oft es schaffst, den Satz auszuservieren, das Match auszuservieren und immer wieder aufs Neue jetzt gerade vor allen Dingen in der Phase als Sieger zum Netz gehst, zum Handshake gehst, fühlt sich einfach extrem gut an. Und da ist das gegen wen und auf welchem Level und vielleicht auch das Wie in den ersten Runden gar nicht so entscheidend, weil für mich persönlich ist es immer äußerst hilfreich, einfach viele Siege zu haben, um eine gewisse Form einfach aufzubauen. Und das erhoffe ich mir auch, dass ich das möglichst lange transportieren kann, mitnehmen kann und darauf aufbauen kann.
Vielen Dank für die intensive Einordnung. Ist auch richtig wichtig, dass alle auf demselben Nenner sind, auch wo es wann welche Punkte gibt. Ich habe parallel auch nochmal gegoogelt, um das, was du sagst, zu untermalen. Du bist im Live-Ranking auf Platz 195 gerade. Das ist auch ein super Blickwinkel, den du ja einfach annehmen kannst und dann siehst, woran du wirklich bist. Und konstant punkten hilft immer. Du hast das Selbstvertrauen auch. angesprochen und es wird ja auch honoriert. Du bist zum ITF-Spieler des Monats auch gewählt worden, habe ich vorhin nochmal in der Recherche gesehen. Hat der DTB auch geschrieben in einem kurzen Online-Artikel. Das heißt, definitiv auf dem richtigen Weg und das haben wir jetzt auch nochmal eingeordnet. Wally, du weißt, man kann eigene Fragen einreichen hier als Patreon. Ab dem 5-Euro-Paket unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr diesen Podcast ja immer zuerst hören. Alle drei langen Folgen im Monat, die Interviews plus die Sonderfolgen von den Turnieren zuerst und in ganzer Länge. Ab dem 7-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen einreichen und der Lukas hat das gemacht, relativ allgemein. Und weil es gerade so zu dem positiven Mindset passt, Wally, mache ich das jetzt mal direkt hier von Lukas. Meine Frage: Wie gehst du damit um, wenn du Rückschläge oder Misserfolge erlebst, gerade das letzte Jahr? Liebe Grüße, Lukas.
Ja, gute Frage. Ich denke, ja, jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich und geht unterschiedlich und anders mit Drucksituationen oder Rückschlägen oder Sachen um, die halt vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch noch einen Beruf hat, der online ja ganz gut einsehbar ist, wie es läuft. Ja, wenn jetzt jemand, sage ich mal, in einem großen Konzern arbeitet, da bekommt man dann vielleicht, wenn es gut läuft, alle paar Jahre die Beförderung mal so am Rande mit. Oder man hat halt mal gehört, dass er vor 5 Jahren irgendwo angefangen hat zu arbeiten. Aber ich kriege quasi immer mein Zeugnis jede Woche. Und das ist für jeden einsehbar, den das interessiert. Und jeder bildet sich daraufhin auch irgendwo seine Meinung, wie es gerade bei dem läuft, was der macht, ob der gut drauf ist, ob der unter seinen Erwartungen bleibt, ob der natürlich nicht fokussiert genug ist oder was auch immer, der alles besser machen könnte. Und deswegen finde ich es beim Tennis schon auch nochmal eine besondere Situation, wenn man dann eh schon immer mit seinen eigenen Erwartungen und so das alles ausmachen muss. Aber diese Nachverfolgbarkeit oder diese Öffentlichkeit, die jetzt natürlich bei anderen Spielern nochmal auf einem ganz anderen Level ist. Aber grundsätzlich merke ich natürlich schon, dass Leute auch verfolgen, was ich mache und wie ich spiele. Und dementsprechend, ja, ist man natürlich, wenn es jetzt im Sportlichen nicht läuft, schon auch irgendwo privat, ich will nicht sagen angeknackst, aber es überträgt sich natürlich schon auf das gesamte Wohlbefinden, wie es halt im Sport und auch damit einhergehend im Beruf läuft. Ich versuche mich so gut es geht davon frei zu machen natürlich. Aber wenn man natürlich sehr, sehr gut spielt und viele Glückwünsche bekommt und jeder redet einfach auf dem Gang ein bisschen länger mit einem und so, ist es natürlich immer sehr, sehr viel angenehmer, wenn man auch was zu erzählen hat und das
Ist
wieder
das
gut gewesen und da hat
so,
man wieder.
Daniel? Wenn ich mal ganz kurz reingrätschen kann. Also so Profikollegen, sind die Gespräche auf den Turnieren länger? Wird man anders angeguckt? Wird man aktiver angesprochen, wenn man eine Winning Streak hat, als wenn man zweimal zweite Runde, einmal erste Runde rausgeflogen ist?
Ja, also ich finde schon, dass im Tennis bist du schon, sage ich mal, dein Status ist irgendwo dein Ranking. Dass du dich dann so verhältst oder nicht verhältst, das ist natürlich dann immer sehr, sehr viel Charakter, sehr, sehr viel Persönlichkeit. Das heißt, es gibt natürlich immer die Kollegen, die, wenn sie hoch stehen, dann immer rumlaufen wie Herkules. Ja, natürlich. Und wenn aber jemand kommt, den man halt noch nicht so kennt und wo man nicht weiß, wer das ist und so, dann hat man halt erstmal, gibt man dem nicht so viele Credits. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen oberflächlich sein, aber natürlich ist es so, wenn du, sag ich jetzt mal, einen Top-20-Spieler in der Umkleide oder auf dem Practice Court hast, dass du da dann irgendwie anders mit umgehst, als wenn irgendjemand dahergelaufen kommt, den du nicht kennst, wo du weißt, okay, ich kenne ihn nicht, der kann nicht erste 200 sein, sage ich mal, und der sich jetzt irgendwie aufführt und sagt, ja, ich habe jetzt hier den Platz oder dies, das. Das jetzt mal so, sage ich mal, überspitzt formuliert. Da, wie gesagt, ich finde, man muss sich davon sehr, sehr frei machen, weil man ist im Endeffekt ein Mensch, der, sage ich mal, im Bereich des Tennis sein Bestes gibt und entweder man ist nett oder man ist nicht nett. So, also Ich versuche, wie gesagt, mich da immer ein bisschen von zu lösen, von der Ranglistenposition. Aber ich glaube, man versteht, was ich versuche, zu umreißen. Einfach,
100
dass
Prozent von dir.
viele sich halt über die Ranglistenposition profilieren. Und wie gesagt, man merkt halt, wenn man eine höhere Ranglistenposition hat, hat man halt auch bei anderen Spielern ein anderes Standing. Sei es, wenn man Doppel spielen möchte mit jemandem, sei es, wenn es ums Training oder ja, vielleicht auch nur Smalltalk im Shuttle oder was auch immer. Die Leute reden einfach sicher, offener mit dir, wenn du gerade eine gute Phase hast und erfolgreich bist, als wenn du halt weiter hinten stehst. Ich glaube, das kann jeder der Kollegen bestätigen. Und deswegen ist es auch immer am Anfang relativ schwer, wenn man neu irgendwo hinkommt und halt noch nicht so bekannt ist, wenn man vielleicht auf dem Level, beispielsweise Challenger, noch nicht so viel gespielt hat, da muss man sich halt erstmal so ein bisschen, ja, auch einen Namen machen, ne? So. Genau.
Aber selbiges gilt ja auch, also klar, Sport ist noch mal intensiver, aber wenn ich jetzt auch mal in dieselbe Kerbe schlagen kann, als es bei mir letztes Jahr, ich habe ein, zwei Schläge in die Magengegend bekommen als Freelancer von Auftraggebern, das nimmt man hundertprozentig mit ins Private. Also man muss halt irgendwie so Wege finden, dass man das nicht an seinen Leuten auslässt. Gelingt mir meistens ganz gut, aber ist auch schon mal anders vorgekommen. Vielleicht noch mal da, um auch Lukas' Frage noch ein bisschen zu erweitern. Was hast du für Hilfestellung für dich persönlich, dass du mit Niederlagen so umgehst, dass du dann in deinem privaten Umfeld ein guter Mensch weiter bist?
Ja, ich wollte die Antwort eigentlich auch gar nicht in die Richtung ausformulieren, weil ich habe schon gemerkt, dass ich gar nicht auf Lukas' Frage richtig eingehe.
Alles gut, das ist ja
Also
normal an dem
nee.
Podcast. Das war trotzdem, also ich habe ja dann auch nochmal nachgefragt, das sind ja genau die Insights, die auch die HörerInnen haben wollen, wie sich, ohne Namen zu nennen, halt gewisse Leute, verhalten. Ich kriege das ja als, Reporter auf unterschiedlichen Turnieren auch mit. Ist ja auch völlig, normal.
Ja, gut, ich versuche, also ich bin relativ sachlich rational angehaucht eigentlich. Im zweiten Moment nach Niederschlägen, also meistens sind es natürlich dann sportliche Niederlagen, die das dann betrifft. Natürlich bin ich am Anfang schon auch emotional und da können auch mal Äußerungen kommen wie kein Bock mehr oder spiel nicht mehr, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr extrem, kam auch ganz, ganz, ganz lange nicht vor, aber dass ich wirklich pauschal sage, alles schlecht oder wie auch immer, aber ich weiß insgeheim, im zweiten Gedanken, allerspätestens am nächsten Tag, bin ich sehr, sehr strukturiert, was die Analyse und auch das angeht, herauszufiltern, was das Positive irgendwie war oder sich versuchen auch Credits oder etwas ja Positives halt mitzunehmen, wenn es auch nur ein paar Sachen sind, an denen man sich irgendwie festhalten kann, sei es die Einstellung, die gestimmt hat, sei es etwas Taktisches, was man versucht hat, einfach zwei, drei Sachen, wo man sich selber sagen kann, okay, hey, vielleicht war das Ergebnis so und so, hat sich auch extrem bescheiden angefühlt, aber die zwei, drei Sachen waren safe gut. Das gebe ich mir auch. Und keine Ahnung, mir hilft dann halt auch immer zu sagen, also mein Mindset ist auch immer, wenn ich merke, dass sich so eine Niederlage halt schlimm anfühlt, was halt in den allermeisten Fällen so ist, dass ich eigentlich weiß, dass ich diesen ganzen Verzicht, diese ganze Qual, diese ganzen Mühen ohne dieses Gefühl nie machen würde. Wenn ich nicht diese Niedergeschlagenheit hätte, dann würde es eigentlich heißen, dass es mir egal ist. Und wenn es mir egal ist, dann würde ich, glaube ich, so eine Einstellung haben, kommst heute nicht, kommst morgen. Und dann würde ich alles vielleicht so semi machen. Aber mein innerer Antrieb ist eigentlich auf der einen Seite dieses negative Gefühl nach den Niederlagen und natürlich zum anderen dieses unglaubliche Gefühl, was du nach einem Sieg hast. Wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne, es ist fast egal, auf welchem Level das ist, weil wenn man jetzt in meinem Fall so von Future Level spricht, sind alles Vollprofis. Ich spiele jetzt hier gegen keine Leute, die jetzt irgendwie berufstätig sind und dreimal die Woche trainieren, sondern das
Yes.
sind alles Leute, die unter den besten 1000 Tennisspielern der Welt sind. Das wird auch jeder bestätigen können, dass es alles sehr, sehr gute Spieler sind und sich das Level gar nicht so groß unterscheidet, wenn man das so sagen kann. Und wenn man da einfach ein Match gewinnt, das ist einfach ein Gefühl, was so überragend ist, was dich dann natürlich auch so euphorisiert und du immer die Bestätigung bekommst, okay, das ist es, das will ich immer haben, das will ich öfters machen, oder haben, und deswegen mache ich auch den ganzen anderen Mist. Mit langen Fahrten, mit langen Reisen, mit viel Training, mit hartem Training, mit Wiederholungen, mit Einheiten, auf die du keine Lust hast, weil du weißt, die werden einfach brutal anstrengend. Mit Einheiten, wo dir eigentlich schon sehr, sehr viel wehtut, deine Beine schwer sind, du trotzdem nochmal Wiederholungen machst. Weil wenn ich diese beiden Extreme nicht hätte, wie gesagt, dann würde ich einfach irgendwie das Ganze so runterrattern, wie es halt gerade Bock macht. Wie ich halt irgendwie eine Stunde Tennis spiele und dann sage ich, ja, passt jetzt. Aber ich glaube, das gibt dem Ganzen so einen Rahmen.
Definitiv. Zum einen, falls ihr eben gerade Fasnachtsmusik gehört habt, während Wallys intensive Antwort, tut mir leid, hier hat gerade so ein Faschingswagen direkt vor meinem Haus gehalten mit Schlagermusik. Es ist Rosenmontag und im Rheingau in Hessen wird das bisschen mehr gefeiert als im Münchner Raum bei Wally unten. Zum zweiten, perfekte Antwort von dir, weil ich habe heute Mittag jemanden vom Fasching heimgefahren, der hat auch schon ein bisschen was getrunken, ein Kumpel, und hatte, was machst du heute? Ja, ich habe noch ein Podcast-Interview. Mit wem? Habe ich gesagt, deutscher Tennisprofi, war länger verletzt, steht jetzt so um 300. Kennst du wahrscheinlich nicht, weil du dich nicht so mit Tennis so beschäftigst. Und hat er gesagt, und ich fand das so beeindruckend, da haben wir dann auch mal drüber geredet. Er sagte, weißt du was? Du sagst jetzt so, ja, das ist Nummer 300 im Tennis der Welt, also er ist der 300 beste Spieler der Welt. Übertrag das mal auf den Fußball. Der 300 beste Fußballspieler der Welt, der würde ja safe in einer der großen fünf Ligen irgendwo bei einem Erstligisten Stamm spielen. Und wäre dann, und den würde ich ja safe kennen. Und was das eigentlich für eine Qualität ist. Und ich habe früher dieses Narrativ ja auch immer benutzt bei meinen Freunden und auch in diesem Podcast, um halt nochmal die Qualität der Spieler darzulegen. Aber es ist wichtig, wenn man sich das auch nochmal so von Zeit zu Zeit vor Augen führt, weil mich hatte die Antwort heute auch wieder mal ein bisschen nochmal so geerdet, auch so, ja Mann, das ist halt einfach auch nochmal krass, ja. So, fand ich voll cool, weil der hat ja auch schon ein paar Bierchen getrunken und so und hat das trotzdem so eingeordnet. Siehst du
Ja,
wahrscheinlich,
ja.
siehst du ähnlich, oder? Also ich meine jetzt, guck mal, wenn wir mal die großen fünf Ligen nehmen, mit 18 oder 20 Vereinen, mit 30 Leuten im Kader, das ist ja eine einfache Rechnung.
Ja, safe, Mann. Ich hätte die Nummer 6 bei Bayern. Weißt du? Nein, Spaß. Ich find halt,
Ja, so wie die momentan spielen, kannst du dich vielleicht nochmal.
ja, örtlich bin ich ja schon nah dran, aber ich finde halt auch, natürlich, es spielen natürlich auch viel mehr Leute Fußball als Tennis.
Ja,
Deswegen
natürlich,
ist,
natürlich.
sage ich mal, der Spielerpool
Größer.
da natürlich auch deutlich größer. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel ein Freund erzählen würde, er ist der 300 beste Spieler in Fortnite auf der Welt, fände ich das auch ziemlich krass. Also ist heftig so. Und egal, ob das jetzt auch ein klassischer Beruf ist wie Maler oder der 300 beste Heizungsbauer der Welt, das ist einfach, ja, schon eine brutale Qualität, absolut. Und ja, es ist nett, dass du es nochmal so sagst, aber ich versuche mir dessen natürlich auch irgendwo ja, bewusst zu sein, ja, dass ich da irgendwo schon ein besonderes ja, Geschenk oder ein Gift habe. Auch ein Sport, das, was andere Leute in der Freizeit machen und sich damit beschäftigen, dass das mein Beruf ist, dass das meine Hauptaufgabe ist. Das täglich ja, auszuführen. Und mein Dienstag beispielsweise darin besteht, dass ich zum Training fahre und zweimal Tennis spiele und dann nochmal ins Gym gehe und Athletik mache, was andere halt außerhalb ihrer Arbeitszeiten sowieso freiwillig super gerne machen. Und ja, deswegen ist einfach nur Privileg, ne?
Definitiv. Um auch nochmal eine brutal ehrliche Antwort zu geben, weil du auch über Rückschläge und so geredet hast. Ich muss ehrlich sagen, du bist auch der einzige Tennisprofi, um auch da mal Transparenz zu schaffen, den ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich sehe dich unabhängig von einem Ranking als Tennisprofi, weil wir reden auch ja immer meistens beim BMW Open, trinken wir einen Kaffee und dann sehen wir uns mal hier und da und ich kenne dich schon 6, 7 Jahre und so. Und mein Gefühl war irgendwie gleich, als du um Slam-Qualis gespielt hast und auf deinem Peak warst, rund um 180, als genau dasselbe wie als du verletzt warst. Also ich habe da irgendwie keinen Unterschied gemacht, aber bei anderen Tennisprofis würde ich da einen Unterschied machen. Hat wahrscheinlich auch was mit Sympathie zu tun und vielleicht nicht mehr der ganz großen Unabhängigkeit. Da müsste ich dann auch nochmal wieder einen deutlichen Schritt zurückgehen, wenn du jetzt plötzlich Nummer 65 bist und die deutsche Nummer 3 und Davis Cup spielst. Aber das hat wahrscheinlich auch was mit dem zu tun, wie ich dich einordne, von der Empathie, von deinem Dedicatement einfach dem Sport gegenüber und von dem Horizont mit Studium und allem drum und dran. Das wollte ich einfach nochmal ganz kurz einordnen. Zwei weitere Patreons, vielleicht sagen jetzt auch einige Jannika auf zu schleim, aber ich muss das auf jeden Fall mal loswerden. Zwei weitere Patreons haben etwas gefragt, der Marcel und die Sandra, was ich eh ohnehin auch gefragt hätte, bezüglich deines Handgelenks. Bist du schmerzfrei? Musst du irgendwas anders machen? Kannst du weniger trainieren als vor der Verletzung, damit der Status so bleibt?
Ja, erstmal danke für das, was du gesagt hast. Wenn ich nächstes Jahr 65 stehe, muss auf jeden Fall einen gewaltigen Satz nach hinten machen, weil dann kommen wieder deine ganz anderen Prio-Themen, deine journalistischen, die kommen dann nämlich auf den Tisch und da werden dann die harten Geschütze aufgefahren. Da kann ich
No
mich
shade.
schon drauf,
No shade.
schon drauf drauf einstellen. Ja, nee, alles gut. Also vielen Dank. Ehrt mich, was du gesagt hast, freut mich sehr. Nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Und um jetzt zu den Fragen zu kommen. Ich habe, wie gesagt, mit dem Handgelenk einfach rückblickend extrem viel Glück gehabt, dass ich da ohne Operation ausgekommen bin. Und da erstaunt mich der menschliche Körper dann doch irgendwie aufs Neue immer wieder. Weil der Knorpel, das ist ja der Diskus im Handgelenk, ist quasi was Ähnliches wie der Meniskus im Knie. So kann man das ganz, ganz grob vergleichen. Und der hatte halt einen Schaden und der hat sich einfach ja quasi nur durch ein paar unterstützende Übungen und Zeit zum Heilen einfach so regeneriert, dass ich wieder, ich sage jetzt mal, 300 Rückhände am Tag schmerzfrei machen kann, 0,0 eingeschränkt bin. Und ja, es ist für mich einfach schon wirklich krass, dass der Körper sowas hinbekommt, weil es ist jetzt kein Muskel, den du dann irgendwie ja durch eine Massage oder so lockerst und du weißt, der wird durchblutet und arbeitet irgendwo auch. Es ist fast totes Gewebe. Ja, und jetzt geht's einfach. Und vorher war der Schmerz zur Verletzung direkt war eine 9 von 10. Also das war unaushaltbar. Dann wurde es wirklich Woche für Woche besser und
Also du bist wirklich komplett schmerzfrei, Wolli.
genau, also es ist Meisterwerk meines Körpers,
Crazy, das ist aber gut.
dass das ja möglich ist, ohne operativen Eingriff, dass der Körper sich an der Stelle einfach so wiederherstellt, dass eine Stelle, die wirklich extrem, extrem schmerzhaft war, innerhalb von ja dann doch einigen Wochen einfach wieder für Höchstleistungssport bereit ist. Ja, wir reden jetzt nicht über Alltagstäglichkeit, sondern wirklich Aufschläge mit 220 km/h dauerhaft zu retournieren, ohne dass es da irgendwie reinzieht, weil es ist halt wirklich eine sensible Stelle gewesen und das Vertrauen ist zu 100% da und natürlich denke ich noch oft an die Verletzung. Und bin auch mit der linken Hand grundsätzlich, wenn wir was mit Medizinbällen und solchen Sachen machen, immer ein bisschen vorsichtiger aufgrund der Historie, aber es ist jetzt kein Hindernis mehr während eines Matches oder während eines Trainings.
Hast du ein bisschen was umgestellt? Machst du mehr Physio, machst du mehr Fitness, trainierst du anders, um das Handgelenk auch zu entlasten? Es hatten auch ein paar HörerInnen tatsächlich während deiner Verletzungspause geschrieben und mich gefragt, ob ich wüsste, was los sei, weil sie Videos von dir gesehen haben, wie du einhändig trainiert hast, ja.
Ja, ich war natürlich damals auch das Glück, dass es links war. Das heißt, ich konnte eigentlich 80% des Trainings ganz normal durchführen und hatte natürlich dann einfach auch keine Lust mehr, nur noch Slice zu spielen. Und habe angefangen, dann irgendwann die Rückhand einhändig zu spielen. Und irgendwie ist meine Technik da komischerweise relativ natürlich. Also es sieht, wenn ich jetzt Bälle angespielt bekomme und jetzt nicht in einer Match-Situation bin, halt wirklich so aus, als wenn ich eigentlich umstellen könnte, haben auch dann einige Kollegen gefragt, ey, stellst du jetzt wirklich um und so. Aber das war aufgrund des Returns einfach dann nie eine Option, weil einhändig zu returnieren ist einfach, finde ich, das Schwierigste überhaupt. Von der Baseline geht es sogar einigermaßen. Ich habe zu der Zeit noch Liga gespielt in Italien, habe ich sogar Analdi geschlagen auf Sand in zwei Sätzen einhändig. Der steht jetzt erste 100.
Ehrlich, das wusste ich gar nicht.
Ja, ist unglaublich gewesen in einem Playoff-Spiel.
Ach du
Also
Scheiße.
ich habe dann auch mein Spiel ein bisschen umgestellt, noch mehr Vorhand gespielt und zu der Zeit wurde mein Slice auch viel, viel besser. Der ist jetzt schon wieder schlechter geworden, weil um dieses Slice-Gefühl wirklich aufrechtzuerhalten, musst du halt, keine Ahnung, wenn du am Tag halt eine Stunde Slice spielst, da kriegst du eine Griffigkeit, die ist schon sehr, sehr gut. Wenn du natürlich normal beidhändig spielen kannst, muss man dann schauen, okay, wo ist jetzt der Benefit? Ist der bessere Slice? Macht er dein Spiel wirklich so viel besser, wie wenn du jetzt beidhändig normal spielen würdest? Und genau, deswegen, also ich habe eh versucht, natürlich das Beste aus dieser Situation zu machen. Da es nur links war, war es eh in Ordnung. Und jetzt habe ich immer ein Auge aufs Handgelenk, mache natürlich auch meine Übungen, die ich speziell auch für den Unterarm, fürs Handgelenk habe. Aber als Tennisspieler hat, glaube ich, jeder so seine drei, vier Stellen, hinter denen er immer hinterher sein muss. Und so viele prophylaktische und nachbereitende Übungen, finde ich, kann man auch nicht jeden Tag immer reinbauen. Der Tag hat einfach nur 24 Stunden, als dass man jetzt jedes Gelenk und jede Partie, die immer mal wieder wehtun könnte, zu 100% irgendwie ja immer perfekt umsorgt. Deswegen muss man eine gute Mischung finden und da ein bisschen rotieren mit den Übungen. Aber natürlich, das Handgelenk wird wahrscheinlich bis zum Ende meiner Karriere dann immer auch ein fester Bestandteil dessen sein.
Struffi und Dominik Köpfer hatten zuletzt bei ihren letzten Podcast-Teilnahmen hier auch nochmal herausgearbeitet, was so viele Spieler auch herausgearbeitet haben, dass wenn sie einen Schritt zurückgehen müssen, sprich von sehr guten ATP-Turnier auf ATP-Niveau auf Challenger-Niveau, dass es deutlich schwerer geworden ist, sich wieder nach oben zu spielen, weil das Niveau in der Breite stärker geworden ist. Jetzt musstest du wieder einen Schritt zurückgehen von Challenger-Niveau auf Future-Niveau. Und da frage ich mich, der sehr wenig auf, ich habe, glaube ich, in meinem Leben vier Future-Turniere vor Ort gesehen, was der Hauptunterschied ist. Klar, wenn man die Nummer 300 trainieren sieht, sieht man keinen Unterschied zur Nummer 70 von der Technik her. Ist das da nur das mentale Mindset bei Breakbällen? Sind das schon auch technische Unterschiede? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was ist für dich jetzt? Du hast jetzt gerade so eine Winning Streak hinter dir, bis ich sie gejinxt habe. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Aber ist das einfach, wo du merkst, so, okay, wenn ich jetzt Breakball habe, dann mache ich das und das und das ist erfolgsversprechender als gegen die 140 in einem Challenger-Viertelfinale?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon, finde ich, relativ klar zu nennende Punkte. Also das Toughste ist erstmal natürlich mit den Bedingungen klarzukommen. Wenn du jahrelang nur Challenger gespielt hast, auch einiges an ATPs gespielt hast, Grand Slams gespielt hast und gehst dann mit Ende 20 und jetzt nicht, wie gesagt, halt mit 18
Ja.
wieder zurück auf die Futures, musst du mental dafür ready sein. Weil es sind die ersten drei, vier Runden, sind zwei Zuschauer da vielleicht, mit, also den Schiedsrichter halt, schon eingerechnet. Dann hast du keine Ballkinder. Du hast jetzt in der Halle kommt das zum Glück nicht so zum Tragen. Deswegen bin ich mit den Turnieren relativ fein. Aber wenn du im Ausland auf Sand spielst, oftmals katastrophale Plätze. Schiedsrichter natürlich qualitativ auch deutlich schlechter. Die werden natürlich auch mit dem Level immer besser. Und diese ganzen Sachen zu handeln und für mich persönlich natürlich auch diesen vermeintlichen Rückschritt zu handeln und dann bereit zu sein, schwierige Situationen. Und damit meine ich halt, dass es halt gegen einen fast ungerankten Spieler im ersten Satz in den Tiebreak geht, dass du vielleicht einen Tiebreak verlierst, dass du einen Satz verlierst. Dass solche Sachen passieren, da nicht die Nerven zu verlieren und zu streng mit sich selber zu sein oder halt wehleidig zu sein oder diese Situation einfach nicht anzunehmen, das ist eigentlich schon 80%, würde ich sagen, des Erfolgs.
Da will ich ganz kurz mal einhaken, weil das traue ich dir sowieso immer ganz gut zu, aber es ist gut, dass du nochmal herausarbeitest, aber bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass viele Spieler auf dem Niveau, dass du denen schon anmerkst, dass sie total zu hadern haben mit den weniger professionellen Umständen und wo daraus schon direkt einen Vorteil ziehen kannst?
Ja, nicht direkt, weil ich habe es jetzt auf meine persönliche Situation umgemünzt. Und bei mir ist es halt so, dass es für mich halt jetzt wirklich nicht so geil ist, zu einem Future-Turnier zu fahren, weil die Atmosphäre mir einfach nicht wirklich das gibt, was ich schon mal gespielt habe und was ich auch spielen möchte. Und wenn du jetzt mehrere Jahre nur Futures spielst, ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass andere Spieler, die sich im ähnlichen Ranking-Bereich wie ich bewegt haben, die dann zurückgehen zu den Futures, halt, wenn die es nicht schaffen, wie gesagt, dieses Mindset zu haben, okay, ich muss da jetzt durch und das nicht annehmen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Und das Gleiche wird sein, wenn man von ATPs und Grand Slam-Hauptfeldern dann wieder zu Challengern kommt und vor allen Dingen zu kleineren Challengern. Die ATP hat in den letzten Jahren eh relativ viel gemacht, um die Challenger einfach deutlich professioneller aufzustellen, vom Setup her, vom Surrounding her, den Gegebenheiten, dass du eigentlich immer ein vernünftiges Hotel hast, immer ein vernünftiges Gym, dass immer ausreichend Ballkinder, Schiedsrichter, also was da ist. Also das ist wirklich schon nochmal ein großer Unterschied zu den Futures. Die Futures sind wirklich der pure Grind. Also allein schon, das mag sich jetzt total vermessen und arrogant anhören, aber dass ich zu einem Turnier komme und ich bekomme Trainingsbälle und auf denen kann ich die Schrift kaum lesen. Und das ist für mich als Profispieler einfach schon krass, weil die Bälle sind einfach durch im Match. Die Bälle, die neuen, die sind komplett anders. Und wenn ich jetzt eine Stunde mit diesen Bällen spiele, das Gefühl ist so anders. Aber du hast einfach keine Wahl. Beim Future kriegst du gespielte Bälle, die wirklich extrem schlecht sind. Weißt du, natürlich beim Challenger kriegst du für jede Einheit 6 neue Bälle, vielleicht sogar 8. Ja, ganz normal. Und das meine ich mit Setup und Surrounding, dass die beiden Challengern schon sich sehr angenähert haben. Einfach zu den ATP 250 oder 500ern. Aber bei Future ist einfach so friss oder stirb. Und, ja, wie gesagt, wenn du da halt, mental das nicht schaffst, ja, wettkampffähig zu sein, dann wird es sehr, sehr schwierig, selbst bei den Turnieren, weil, das haben wir eigentlich auch gesagt, Spieler haben alle ein gutes Level.
Yes.
Und was in deiner Frage halt auch noch vorkam, war, was ich
Technisch und
vielleicht
taktisch,
irgendwie.
technisch und taktisch. Also
Genau.
mal die Umstände außen vor lassen, aber das ist gut, dass du es nochmal herausgearbeitet hast. Aber wenn man mal nur technisch und taktisch sieht, oder halt auch vielleicht spielen unter Druck, was dir da jetzt vielleicht die letzten Wochen aufgefallen ist.
Ja, also schon eigentlich eklatant, dass Spieler natürlich eines schlechteren Rankings es nicht so gut schaffen, meine Schwächen zu offenbaren, wie Spieler, die weiter oben sind. Die schaffen es halt nicht so gut, mich von meinem Spielplan abzubringen und in Situationen zu bringen und Situationen zu kreieren, die mir schwerfallen, die ich nicht so gerne spiele, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Und ich merke halt in einer guten Form bei einem Future, dass ich mit meinem A-Game sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und je höher das Level wird, desto mehr geht es halt darum, okay, wer kann sein A-Game irgendwie durchbringen, aber dann, wie kriegt man den anderen halt vielleicht auch aus seinem A-Game raus und gibt ihm andere Aufgaben, und wie gut ist der Spieler dann, diese Situation zu lösen, wenn er halt nicht, wie gesagt, ja, mit seinem Plan A durchkommt. Was hat er dann noch in petto? Wie anpassungsfähig ist er? Wie findet er Lösungen über das ganze Match? Und auch andere Sache, wie lang kann ich ein Level aufrechterhalten? Ich habe jetzt eigentlich bei sehr, sehr vielen Matches, auch dem geschuldet, dass ich für mich persönlich einfach eine sehr, sehr gute Leistung meist gezeigt habe. Aber in den entscheidenden Momenten, du sprichst natürlich jetzt plakativ von den Breakbällen, dass da halt schon dann irgendwann gegen Ende des Satzes schon dann mal auch ein leichter Fehler kommt. Das ist jetzt nicht dann immer der Doppelfehler oder so, aber da kommt dann mal ein freier Punkt, wo du sagst, ah, okay, jetzt ist er soweit. Und das würde halt beim Challenger nicht passieren. Da würde kein, sage ich jetzt mal, ganz grob umrissen, da würde der Fehler nicht passieren. Und beim, finde ich, beim ATP-Event, da musst du den Punkt wirklich auch selber machen. So, wenn man das jetzt mal ganz schablonenhaft aufzeichnen müsste, würde ich es persönlich so beschreiben, dass du beim Future mal den Punkt geschenkt bekommst, den du halt beim Challenger nicht bekommst, und beim ATP musst du ihn halt selber machen. So, ja. Und dann sehe ich natürlich auch auf den Nebenplätzen schon einige Sachen, die ja, wenn sie, weiß nicht, wenn sie nicht so traurig werden, werden sie lustig, so dass Leute einfach dann komplett also ohne Spielidee spielen, ja, dann diese Spielidee ganz schnell verlieren, und dann wird einfach sehr, sehr viel wild, dann passieren sehr, sehr viele Fehler. Also das, was du ansprichst im Training, wenn du die schlagen siehst, denkst du, wow, ist doch alles da, warum steht der nicht 200? Dann fängt er an zu spielen, und dann auf einmal bei 2-2 passiert irgendwas und macht drei Fehler und verliert komplett die Nerven, und 4 Minuten später steht es 3-6. Und dann denkst du ja, okay, was habe ich hier jetzt eigentlich gerade gesehen? Ja, so ist meine Wahrnehmung halt öfters bei den Turnieren, auch nicht immer, aber überall, bei jedem Spieler natürlich nicht. Aber ich habe bei den Future-Turnieren, die ich jetzt halt in den letzten Monaten gespielt habe, einfach öfters gesehen, dass ja, Spieler taktisch entweder früher von ihrem Plan abgewichen sind oder halt eigentlich ohne Plan ins Match gegangen sind. Und das ist natürlich wie überall, je höher das Level dann wird, desto besser wird dann auch die Ausführung der Spieler.
Das letzte, was du beschrieben hast, ist dann halt auch schon der erste Schritt, so ja, professionelle Strukturen einreißen oder sich selbst zerstören, ne? Was man halt auf gehobenem Amateurlevel, was ich zum Beispiel auch auf gehobenem Amateurlevel im Tischtennis immer sehr gute Anlagen auf Hessenliga, Oberliga, Regionalliga-Niveau, aber halt mental, gerade bei so kurzen Sätzen bis 11, halt nicht in der Lage, das Gegenwind durchzusetzen oder so. Das ist auch interessant, dass das dann schon oft auf dem untersten Profiniveau im Tennis ansatzweise zumindest so zu sehen ist, weil ich finde als Journalist, ich sehe das auf einem höheren Niveau, teilweise halt schon auch auf ATP-Niveau, dass halt Leute dann den Kopf verlieren. Aber das ist natürlich nochmal, dieses Kopfverlieren dauert halt viel kürzer an, ne? Das sind dann vielleicht 5 Minuten, die dir halt dann das Match verlieren, Match kostet, aber du hast jetzt beschrieben, bei manchen Spielern auf Future-Niveau dauert es dann den halben, dreiviertel Satz. Das ist schon crazy, auch nochmal so zu hören.
Ja, absolut. Und natürlich können auch, geht es jetzt auch nicht immer nur darum, wie lange jemand in einem Match den Kopf verliert, aber manche Spieler sind ja auch so gut, denen reichen 6 gute Turniere, und die können die ganze Saison den Kopf verlieren. Völlig egal. Ja, weil sie so sind, wie sie sind, aber wir haben halt ein paar richtig gute Ergebnisse und stehen dann trotzdem, blöd gesagt, erste 80 oder so. Oder noch höher, ja.
Das ist dann aber schon wieder komplettes Profi-Tennis-Denken, weil da gibt's ja so Konsorten, da kann man glaube ich auch mal Namen nennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Bublik nennt,
Der war in meinem Kopf.
war auch in
Aber
deinem Kopf. Ja, aber
ja,
nein,
der war natürlich in meinem Kopf, ja.
aber dann lass uns doch mal, weil da kann ich jetzt auch mal wirklich Fakten nennen, weil das ist ja auch offensichtlich. Es gibt ein super interessantes YouTube-Gespräch. Vielleicht hast du es auch schon gesehen von der UTS-Tour. Die machen ja sehr viele gute Sachen und immer wenn die sich treffen, machen die so ein Format, wo die dann einfach 3, 4 Spieler zu einem Abendessen zusammensetzen. Ja, und beim vorletzten Turnier war Struffi auch mal dabei in Frankfurt und beim letzten, also jetzt nicht in Oslo, sondern das davor, saßen Kaspar Ruud, Bublik und Benoit Paire zusammen. Ja? So.
Ja.
Und das war eine Stunde und es war einfach nur so interessant. Ich habe das zum Aufstehen morgens mal geguckt, was da für ein Mindset aufeinander trifft. Also lassen wir jetzt mal Benoit Paire außen vor. Das braucht einen eigenen Podcast. Aber wenn man jetzt mal nur Kaspar Ruud sieht und Bublik hat ganz klipp und klar gemacht, dass er halt gewisse Turniere spielt für seine Weltranglistenposition, um halt dann weiter reinzukommen, wo er das Mindset halten kann, aber halt nach einem Turniersieg, nach einem ATP 250er Turniersieg eigentlich 2 Wochen erstmal raus ist vom Kopf, um das alles zu verarbeiten. Während Kaspar Ruud dann halt gesagt hat, ja gut, ich gewinne halt das 250er Turnier und mein Gesamtziel ist ja eigentlich Nummer 1 zu werden. Also gehe ich dann vielleicht Abendessen mit meinem Team und morgen früh bin ich wieder im Zoom, im Fokus. Und das konnte Bublik so gar nicht verstehen. Also das und
Ja,
Per auch gar
absolut.
nicht. Also das hast du richtig gemerkt. So, die haben sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es war alles freundschaftlich, aber das war so interessant zu sehen. Und da reden wir jetzt von
Ja.
Nummer 50 und Nummer 5 oder Nummer 11 ist er, glaube ich, gerade, Rüd. Ja.
Ja,
Das wird
absolut. Also, wie unterschiedlich die Spieler sind, könnten ja unterschiedlicher kaum sein.
Aber
Aber ich finde,
der ist halt talentiert genug, den Schalter einfach einmal umzuschalten. Vorletzte Woche lag er in jedem Match einen Satz zurück und gewinnt halt Montpellier, ne? 250er Turnier. Also ist halt.
absolut, ist dann natürlich auch viel zu einfach zu sagen, dass der Bublik 70% der Saison nicht richtig spielt, ist ja völliger Blödsinn, ja,
Ist auch
aber es
respektlos
ist
von
halt
mir, wenn ich das
so,
so sagen würde, ja.
nein,
Aber.
nein, 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 ich sage nicht, dass du das so gesagt hast, aber ich wollte auch nicht, dass meine Aussage so rüberkommt, aber zum Beispiel habe ich ein Match vor Augen bei US Open, erste Runde, verliert er, glaube ich, in 3 Sätzen gegen Nadal und das war ein Auftritt, wo man jetzt von außen einfach als neutraler Beobachter eher sagen würde, ja, war jetzt nicht zu 100%, sage ich mal, also war jetzt nicht maximal Effort, würde ich sagen, von allem. Ja, und das ist natürlich klar, dass es bei vielen Spielern absolut undenkbar ist, dass sowas bei einem Grand Slam-Turnier passiert. Das ist vielleicht mal irgendwo bei irgendeinem kleineren Turnier passiert, immer mal, ja, aber bei ihm kann es halt auch einfach mal sein, dass es beim Grand Slam Turnier ein Tag ist, so scheint es zumindest, wo er einfach irgendwie nicht das Gefühl hat, zu 100% griffig zu sein. Und wenn er Montpellier jedes Mal aus dem Rückstand gewinnt, das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine enorme Qualität, wenn ein Spieler sich auf dem Niveau, auf dem Level immer wieder recovern kann. Das ist ja dann auch total platt zu sagen, ja, irgendwie der fightet nicht oder der schenkt immer nur ab, weil es ist ja, beweist ja genau das Gegenteil. Aber wie du auch mit diesem Gespräch, mit dem Abendessen halt angedeutet oder verdeutlicht hast, wie unterschiedlich halt so, sage ich mal, das durchschnittliche Mindset der Spieler ist und wie sehr das voneinander abweicht, ist natürlich schon interessant. Ja. Weil, wie gesagt, mit Rüd glaube ich nicht, dass der mal, sage ich mal, mit der Körpersprache in der ersten Runde beim Slam rausgeht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nicht gesehen.
War übrigens die Australian Open vor 4 Wochen. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil du hattest die US Open gesagt.
Stimmt, ja,
Es
genau,
war
ja,
jetzt
Australian Open war es, ja.
16. Januar, Bublik Nadal 4-6, 2-6 und Tiebreak 5-7. Und davor in Adelaide eigentlich auch gut gespielt, Halbfinale. Und kann es dann halt nicht transformieren sozusagen. Aber das nur am Rande ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bevor wir über dein Heimturnier noch mal kurz sprechen, möchte ich kurz noch einen Wechsel ansprechen, den, du weißt das ja, die StammhörerInnen sind alles Tennis-Freaks, die verfolgen auch die Tennis-Bundesliga. Du hast 10 Jahre für deinen Verein gespielt und bist jetzt von Versmold nach Berlin gewechselt, von der ersten Liga in die zweite Bundesliga Nord. Der Vereinsvorsitzende hat sich zitieren lassen von Versmold. Das möchte ich gerade hier einmal noch zitieren. Wir hätten es natürlich sehr, sehr gerne gehabt, wenn Daniel weiterhin für uns gespielt hätte, haben ihm auch ein sehr gutes Angebot gemacht, aber das Angebot aus Berlin war offensichtlich noch lukrativer. So ist es nachvollziehbar, dass er uns verlässt. Wir sind Daniel für seinen Einsatz in den letzten Jahren sehr dankbar. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir nun in der höchsten deutschen Spielklasse aufschlagen. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen, weil du ja auch Bundesliga jetzt gespielt hast, nachdem du sie jahrelang vertreten hast, wie der Wechsel zustande kam. Vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte, was letztlich den Ausschlag gegeben hat. Es ist ja auch für Spieler in deinen Ranking-Positionen, die sich jetzt wieder hocharbeiten, ist der Bundesliga-Club natürlich auch Teil des Budgets und essentiell, ne?
Ja, genau. Also ich würde sagen.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.